SRF 1. Regionaljournal Zürich-Affhausen. Höchststrafe. Das Urteil gegen den Mann, der zu Pfäffikon seine Frau und die Chefin vom Sozialdienst verschossen hat. Asylzentrum. Der Zürcher Stadtrat Martin Waser will nicht auf ein Alternativprojekt von einer privaten Immobilienfirma eingehen. Plattenrauschen. Auch in Zürich laufen die Platten- und CD-Läden die Kunden davon. Unter Tage. Die Schleitheim im Schaffhausen Klettgau kann man in einem alten Stollen schauen, wie früher Gips abgebaut worden ist. Das Wochenendwetter morgen intensiver Regen, am Sonntag trocken, aber bewölkt. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Zweimal Mord und lebenslänglich. Das ist das Urteil vom Bezirksgericht Pfäffikon für den Mann, der im Sommer 2011 seine Frau und dann gerade nachher die Chefin vom Sozialdienst auf offener Strasse verschossen hat. Der Staatsanwalt ist zufrieden, der Verteidiger will das Urteil weiterziehen. Nicole Freudiger.
Die Richterin hat deutliche Worte gefunden heute Morgen im Gerichtssaal zu Pfäffikon. Was der Täter vor eineinhalb Jahren gemacht hat, sei skrupellos, kaltblütig und im Voraus geplant gewesen. Er hat eine Woche vor der Tat aus dem Kosovo eine Waffe mitgenommen. Am Tag der Tat sei er dann auf Pfäffikon gefahren, hat auf seine Frau gewartet und sie mit 3 Schüssen in den Kopf umgebracht. Dann sei er zum Sozialamt und wo die Chefin rausgekommen sei, hat sie angesprochen, damit sie näher kommt und hat dann auch ihre in den Kopf geschossen. Und das alles aus Rache. Er hat die beiden Frauen gehasst, seine Frau, weil sie sich von ihm wollte trennen und die Chefin vom Sozialdienst, weil sie ihm zu wenig Geld gegeben hat. Für das Gericht war darum klar, das ist Mord, in beiden Fällen. Das Gericht hat damit ganz im Sinn vom Staatsanwalt Roland Geissler entschieden.
Also ich bin mit dem Urteil sicher zufrieden. Also das Gericht ist eigentlich in allen Punkten mit einem Nebenpunkt meinen Anträgen gefolgt und hat die beantragte Strafe auch ausgesprochen.
Die Strafe heisst lebenslänglich. Für das Gericht hat es nämlich keinen Grund gegeben, warum man nicht die Höchststrafe soll geben. Der Täter hat überhaupt nicht gezeigt, dass es ihm leid täte. Die Entschuldigung vor Gericht haben dem Richter nicht abgenommen. Und auch der kulturelle Hintergrund hat das Gericht nicht gelten lassen. Der Täter lebt jetzt schon seit 25 Jahren in der Schweiz. Er wisse, dass man es da nicht toleriere, wie er mit seiner Familie umgegangen ist. Der Mann hat nämlich seine Frau schon früher mit einer Schere verletzt und seine Tochter mit dem Tod bedroht. Die 6 Kinder haben darum einen Schadenersatz und Genugtuung gefordert und bekommen die auch. Alle zusammen knapp 220'000 Franken. Das sei tatsächlich eine gewisse Genugtuung, hat ihr Anwalt Patrick Imbach nach dem Prozess gesagt.
Es ist eine Anerkennung von dem, was passiert ist. Und man weiss aus anderen Taten, dass ein Abschluss, zumindest mal der erstinstanzliche Abschluss, sicher mal ein Schritt ist, dass man die Tat ein bisschen davon distanzieren kann.
Gar nicht zufrieden mit dem Urteil ist der Verteidiger vom Täter, der Thomas Fingerhut.
Meiner Meinung nach ist der Fokus vom Gericht hauptsächlich auf den unmittelbaren Tag gelegen und die ganze Vorgeschichte und wie es zu diesem Tag gekommen ist, ist irgendwie ein bisschen ausblendet worden.
Wenn man die Vorgeschichte anschaut, dann sieht man nämlich, dass die Situation für den Täter, seine Familie, die sich immer mehr von ihm distanziert hat, dass die Situation immer schlimmer geworden sei und er am Schluss für sich nicht anders hätte können handeln. Der Verteidiger akzeptiert darum die Verurteilung wegen Mord nicht. Er will, dass sein Mandant wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt wird und zieht das Urteil darum als Obergericht weiter.
Ein Verbot von Alkoholwerbung an Sportanlässen, darüber entscheidet im Kanton Zürich die Stimmberechtigten. Die Initiative, die das verlangt, ist Stanko, teilt die Kantonaldirektion für Justiz und Inneres mit. Hinter dieser Initiative steht das Blaue Kreuz. Es will, dass an Sportanlässen im Kanton Zürich überhaupt keine Werbung für alkoholische Getränke gemacht werden darf. Bis jetzt ist nur Werbung für Spirituosen verboten. Zum ersten Mal kaufen die städtischen und regionalen Verkehrsbetriebe von Schaffhausen gemeinsam neue Busse. Gewonnen hat die Ausschreibung Mercedes. Ihre Busse verbrauchen wenig Treibstoff, sind leislig und haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, heisst in einer Mitteilung. Die 10 Busse kosten im Ganzen 3,8 Millionen Franken. Ausgeliefert werden sie ab Ende dieses Jahres. Sie ersetzen Fahrzeuge aus den 90er Jahren, die alle schon deutlich mehr als 1 Million Kilometer zurückgelegt haben. Der FC Zürich kritisiert seine Fans. Am Cup-Halbfinale gegen GC am Mittwochabend sind in der FCZ-Fankurve einmal mehr ein Haufen Feuerwerk und auch mehrere Knallkörper, sogenannte Böller, gezündet worden. Das sei eine Gefahr für die anderen Fans und der FCZ müsse wegen dem immer wieder höhere Bussen zahlen, pro Jahr etwa 250'000 Franken. Das grosse Duell Wolf gegen Kamin. Jetzt kommt die Entscheidung.
Ich würde sicher dafür sorgen, dass die linke Position in der Stadt gestärkt wird und nicht jemand wie Sie in die Stadtregierung hineinkommt, wo weder der gemeinnützige Wohnungsbau noch die Verkehrsprobleme in dieser Art und Weise lösen, wie sie die Mehrheit der Stimmbevölkerung entschieden haben.
Sagt der linke Zürcher Stadtratskandidat Richard Wolf von der AL. Der freisinnige Marco Kamin warnt vor einem weiteren Linken. Das hätte schlimme Auswirkungen, nämlich...
Dass ein grosser Teil der Zürcher Bevölkerung nicht mehr vertreten wäre in der Exekutive, zumal der Herr Wolf natürlich zum ultralinken Oppositionselement würde gehören.
Wolf gegen Kamin, links gegen rechts. Das Duell um den Freisitz im Zürcher Stadtrat. Am Sonntag fällt die Entscheidung. Das Regionalschall Zürich Schaffhausen berichtet darüber ab Mittag um 12 Uhr alle halbe Stunde auf SRF 1 und laufend auf srf.ch/news. Eine Alternativlösung für das geplante Asylzentrum in Zürich im Kreis 5. Statt auf dem Areal eine Containersiedlung aufzustellen, soll es eine richtige Überbauung mit über 300 günstigen Wohnungen geben. Zusätzlich gibt es in dieser Überbauung Platz für die 500 Asylbewerber. Der Vorschlag macht das Immobilienunternehmen Halter, das im Kreis 5 schon verschiedene Grossprojekte realisiert hat. Ich habe den zuständigen Zürcher Stadtrat, den Sozialvorstand Martin Waser, gefragt, was er zu dieser Idee meint.
Also grundsätzlich beurteile ich das positiv im Sinne von, dass sich die Firma Halter mit der Fragestellung, wo wir da konfrontiert sind, auseinandersetzt und eigentlich durch den Vorschlag auch akzeptiert, dass so ein Quartier eben auch für so ein Bundesverfahrenszentrum als Standort kann dienen.
Und eben die Hauptidee ist ja schon, nicht eine Containersiedlung aufstellen, sondern eben eine grosse Überbauung, wo dann schon über 300 Wohnungen drin sind und das miteinander kombinieren. Also denken Sie, das ist überhaupt realisierbar, so etwas?
Das glaube ich eher nicht, weil es hat dann schon zwei, drei Punkte drin, wo man so nicht kann umsetzen kann. Der Hauptmangel liegt sicher darin, dass das Gesamtareal der Stadt gehört, wenn die überbauen. Und es ist so, dass eben eigentlich für das Bundesverfahrenszentrum nur die Hälfte von der Fläche zur Verfügung steht, weil die andere ist einfach jetzt aktuell genutzt und das wird auch in nächster Zeit sein. Der zweite Punkt ist das definitiv überbauen, das haben wir genau vermeiden. Weil in Zürich-West wird jetzt gebaut, an jedem Ecke und an allen Enden. Und das wird absehbar sein, dass in 10 Jahren eigentlich die letzte Landreserve dort dann genutzt ist. Und dann ist ja die Idee von uns, von der Stadt, dass man über 15 Jahre das Areal wieder freispielen kann. Darum haben wir ja die Befristung drin. Und dann kann man eigentlich schauen, was braucht das Quartier noch, was braucht die Stadt dort. Und dann kann man das realisieren. Darum ist ein temporäres Bundesverfahrenszentrum für uns ganz wichtig. Und das kann man mit dieser Idee nicht realisieren.
Also das heisst schon, auch wenn Sie am Anfang gesagt haben, Sie finden das eigentlich noch positiv, so wie das Projekt jetzt da steht, so hat es Ihrer Meinung nach keine Chance.
So hat es keine Chance, aber es hat natürlich ein paar Punkte drin, wo ich schon, wir haben jetzt noch keine Zeit gehabt, um das vertieft anzuschauen, wo wir uns schon damit auseinandersetzen. Es muss selbstverständlich, das ist auch ein Anspruch, den wir an uns selber stellen, in das Quartier reinpassen, nicht einfach irgendwie. Ein Gefängnisbau sein, sondern es soll ins Quartier reinpassen. Und das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen.
Firma Halter sagt ja unter anderem, ihr Projekt quasi, das würde zu einer Abwertung vom Quartier führen und mit dem Alternativprojekt könnte man das verhindern und so würde auch die Akzeptanz steigen. Was sagen Sie denn zu dieser Argumentation?
Ja, da habe ich nicht so Angst, weil die Qualitätsansprüche, die Sie da eigentlich reklamieren für Ihr Projekt, die haben wir selber an uns gestellt und denen werden wir selbstverständlich genügen. Also wir werden da schon eine Gestaltung machen, die eben diesen Ansprüchen genügen. Das ist ganz wichtig, weil es soll eben kein Fremdkörper sein, aber wir wollen hinten raus und darum haben wir eben die Befristung auf 15 Jahre. Hinten raus wollen wir wieder Handlungsspielraum haben und das wäre mit dem Projekt von der Firma Halter nicht möglich und das finde ich nicht gut.
Wie geht denn jetzt Ihre Planung weiter zeitlich und eben was allenfalls aus den Ideen von der Firma Halter könnte doch noch irgendwie da einfliessen?
Ja, wir werden es noch vertieft anschauen. Es hat ein paar Eckpunkte, die für uns nicht aufgehen, aber es hat ein paar interessante Gedanken drin, die wir werden anschauen. Und sonst sind wir mit Hochdruck dran, das Vorprojekt jetzt auf den Boden zu bringen. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir im Laufe des Sommers die Bauung machen können und im Anfang des nächsten Jahres dann anfangen zu bauen.
Der Martin Waser, Zürcher Sozialvorstand zum Alternativprojekt für das Asylzentrum im Kreis 5. Morgen ist der Record Store Day, der Plattenladentag. Plattenläden in den USA haben den Tag vor ein paar Jahren gestartet. Sie hoffen, dass dann wieder ein paar Leute in so einen Laden gehen, posten. Das ändert aber nichts daran. Die Zeiten von den guten alten Platten und auch von der CD, die sind vorbei. Immer mehr Leute laden ihre Musik im Internet ab. Das merken auch Plattenläden in Zürich, obwohl Zürich jahrelang ein Mekka für Plattensammler war. Dann aber hat ein Laden nach dem anderen müssen zumachen. Und das Plattenladensterben, das geht weiter. Der Bericht von Christoph Brunner.
Hättest du gerne einen Sack dazu?
Ja.
Das ist deine Quittung.
Danke.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
8 Franken mehr in der Kasse von Marion Leiser. Ein Kunde hat sich gerade gebrauchte Hip-Hop-Platte gepostet. Es ist Liquidation im Crazy Beat in Zürich im Kreis 4. Bis Ende Mai muss der Laden leer sein, dann macht Marion Leiser den Crazy Beat zu.
Die Finanzen, ganz einfach. Es langt einfach nicht mehr mit dem Geld. Und ja, ich habe jetzt einfach die Konsequenz ziehen und beschließen, dass der Laden zumachen.
Dabei hätte sich Marion Leiser ihren Lebenstraum erfüllen, wo sie vor 10 Jahren mit 41 den Crazy Beat übernommen hat. Der Laden gibt es schon seit 1981. Es war schon immer ein Treffpunkt für die Fans von Soul, R&B, Funk, Hip-Hop oder Reggae. Marion Leiser war lange Jahre Kundin im Crazy Beat und dann hat sie plötzlich die Gelegenheit gehabt, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen kann. In den letzten 10 Jahren hat sie tausende Stunden im Crazy Beat verbracht, in dem langen Raum mit den CD- und Plattengestellen in der Mitte und den vielen Plattencover an der Wand. Mit dem Geruch aus Vinyl, Karton und Plastik. Sie hat Lieferungen ausgepackt, CDs angeschrieben und Platten sortiert. Und am Abend hat sie einmal ganz schwarze Finger davon.
Ich finde, dass es irgendwo schön, dass der Umgang mit der Materie eine gewisse Spur hinterlässt, auch physisch. Die Sinnlichkeit bei der Musik finde ich sehr wichtig. Die Beschäftigung mit der Musik ist mehr als einfach nur ein Beruf. Das ist Liebe, eine Passion und das ist schmerzhaft, wenn man das aufgeben muss.
Sie hat von Anfang an gewusst, dass sie mit dem Laden nicht reich werde, sagt Marion Leiser. Aber in den letzten Monaten musste sie realisieren, gegen die Macht des Internets helfe auch die Liebe zur Musik nichts.
Das Internet ist allgegenwärtig und der Konsument meint über das Internet sämtliche Informationen eigentlich überzukommen, die er haben will. Und gibt heute viel, viel weniger auf Beratung oder auf persönliche Betreuung, weil meint, das wisse er schon, was er muss wissen. Also es ist ein bisschen schwierig.
Laut Kompi sollte sie da sein. Habe ich noch nicht gefunden.
Über 300 Meter vom Crazy Beat entfernt, zwischen den Kasernen und Volkshaus, wühlt der weite Staufer durch einen Berg von CDs. Zwischen Ohr und Schulter hat er das Telefon und am anderen Ende der Leitung einen Kund, der ein bestimmtes Album sucht.
Also komm, ich suche sie schnell. Moment.
Dem Veit Staufer gehört der Rack Rack, einer der ältesten Plattenläden von Zürich. Seit 1979 verkauft er schon Platten und CDs. Und er hat ein riesiges Lager mit vielen Alben, die schon seit Jahren vergriffen sind. Das ist eine der Spezialitäten und auch die grosse Trumpfkarte vom Rack Rack. Und trotzdem, auch er hätte schon bessere Zeiten gesehen, erzählt der Veit Staufer.
Die Zeiten, wo die Leute in Scharen in die Läden geströmt sind, gehen ein, zwei Stunden alles anschauen, was ein Lager ist, die sind doch eher vorbei. Von 10 Kunden, 5 sind inzwischen leben vom Sozialamt und die anderen 5 haben sich ein Haus gekauft.
In den letzten Jahren hat der Veit Staufer zugeschaut, wie nach und nach immer mehr Plattenläden in Zürich zugemacht haben. Jetzt gäbe es noch gut ein Dutzend. Und trotzdem ist es sicher, Zürich bleibt eine Plattenladenstadt, solange die Läden das Internet nicht als Find anschauen.
Ich meine, man muss einfach die Situation weltweit anschauen und da gibt es einfach noch so viele Plattenläden rum Und ein wichtiges Merkmal ist, dass die meisten Läden, die es immer noch gibt, die haben irgendein Standbein im Internet. Und ich mache auch ein Drittel Umsatz mit Internet, also mit meiner Webseite. So kann ich ganz knapp und gut überleben, auch als Einmalfirma, und rechne mir Chancen aus, dass es mich in 5 oder 10 Jahren immer noch gibt.
Der Veitstaufer sagt, er will alt werden im Rack-Rack. Ein Traum, der für Marion Leiser geplatzt ist. Sie hat es verpasst, für ihren Laden Crazy Beat rechtzeitig einen Internetshop einzurichten. Ende Mai ist die Crazy Beat-Geschichte. Was sie nach der Schliessung macht, das weiss sie jetzt noch nicht.
Ich kann mich dem erst auch zuwenden, wenn ich wirklich alles abgeschlossen habe. Das wird erst dann möglich sein, wenn das wirklich der Fall ist, dass ich den Schlüssel vom Lokal abgebe. Dann habe ich den Kopf frei und dann brauche ich zuerst mal auch eine Pause, glaube ich, um mich von dem schwierigen Kapitel jetzt auch ein bisschen zu lösen.
Klettgau im Kanton Schaffhausen, das ist heute vor allem ein Weinbaugebiet. In der Gemeinde Schleitheim hat man aber während Jahrhunderten das Geld nicht mit der Rebe verdient, sondern mit dem Abbau von Gips. Das Gebiet ist quasi das Gipszentrum von der Ostschweiz und dem Schwarzwald gewesen. In der Klosterkirche Rheinau finden wir auch heute noch Gips aus einem Schleitheimer Stollen. Seit Mitte vom letzten Jahrhundert ist aber fertig mit dem Gipsabbau. Fast alle Stollen sind zusammengefallen, bis auf einen. Der letzte Stollen, die Schleitheim, ist seit genau 75 Jahren begehbar. Ein Untertagemuseum gewissermassen. Der Roger Steinemann war dort.
Wir sind hier außerhalb der Gemeinde Schleitheim oder Schlaten, wie man Schaffhausen sagt, im Gebiet Oberwiesen. Das ist quasi eigentlich auf der Grenze zu Deutschland, etwa 200 Meter von hier weg. Ist ein Zollhaus und wir sind hier bei einem relativ von aussen gesehen unscheinbaren Shop, wo man gar nicht vermuten würde, dass das der Zugang ist zu einem Gipsstollen. Und ich stand hier mit dem Walter Sterenberger. Das ist jemand, der von dieser Stiftung ist, wo der Gipsstollen heute noch betreibt, als Museum, öffentlich zugänglich, seit 75 Jahren. Walter Sterenberger, wie weit geht das da eigentlich in Berg hier?
Das sind ca. 180 Meter.
Und das ist ja, glaube ich, einer von mehreren Stollen, die es ursprünglich gegeben hat, hier in diesem Gebiet.
In dieser Flüelihalde hatte es 8 solche Stollen gehabt. Jeder hat jemand anderem gehört. Jeder, der ein bisschen Geld hatte, konnte sich eine Konzession kaufen, dann seine Mannschaft anstellen und so einen Stollen betreiben.
Das ist jetzt einer von diesen Stollen, der letzte eigentlich, der noch erhalten ist. Wir gehen jetzt einmal ein, würde ich sagen, in den Stollen. Ich glaube, ich muss zuerst einen Helm anlegen, so, wenn es mir recht ist, oder?
Also, natürlich.
Das ist, glaube ich, ein Kinderhelm. Wenn wir da ein... So, der passt da. Dann gehen wir da rein. Da ist immer versperrt, oder?
Ja.
Aus Sicherheitsgründen.
Dann nehmen wir reinlaufen. Wir haben zwar überall elektrisch Licht, aber wir nehmen jetzt noch Lampen mit. Ganz früher hatten die Öllampen, später dann Carbidlampen und erst die letzten Betreiber im 20. Jahrhundert die haben elektrisch installiert.
Also, dann gehen wir mal rein. Sie voraus, Herr Sterenberger.
Ja.
Man muss sich da ziemlich bucken, also ist etwas für kleine Leute.
Das war nicht immer so gewesen. Früher war natürlich die Decke einfach im rohen Stein drin, respektive Holzverbau. Wir sind jetzt in der Lockergesteinsstrecke, denn der Gips ist viel weiter hinten. Mhm. Und das ist alles Hangschutt, und man musste zuerst hier queren. Und das hat man gemacht, möglichst in einem kleinen Querschnitt. Denn da vorne hat man kein Geld verdient, da hat es bloß gekostet.
Da am Boden sieht man noch Schienen.
Das sind die alten Schienen von der Lore, wo man die Gipsstein damit rausgeführt hat.
Also wir laufen jetzt hier relativ gebückt, in gebückter Haltung. Mal immer wieder schauen, dass man den Kopf nicht anschlägt. Oh, hoppla. Jetzt ist genau das passiert. Aber zum Glück haben wir einen Helm an. Sonst hätte es jetzt eine ziemliche Bühle gegeben. So, jetzt sieht man hier etwas.
Da haben wir jetzt erstmal Gipsstein. Und man sieht wunderbar die Sedimentstruktur von dem Gips. Das sind ja alles Ablagerungen, die in einer flache, salzige Meereslagune stattgefunden haben. Die Anfänge vom Schleitheimer Gipsgewerbe gehen auf 17. Jahrhundert zurück.
Allerdings nicht bergmännisch hat man dort abgebaut, sondern man hat im Tagebau Gips gefunden. Und da haben vor allem Bauleute gebraucht und Stuckateure. Die Quantitäten waren sehr klein gewesen. Und erst 200 Jahre später, wo der Ackergips aufgekommen ist, wo man Felder düngt hat mit Gips, dann hat eigentlich ein Schleitheimer Gipsgewerbe so richtig angefangen, florieren.
Gips kann man nicht zum Düngen?
Gips hat man doch nicht zum Düngen. Das ist ein Jahrhundert lang gut gegangen. Dann hat man den Kunstdünger erfunden. Der war scheinbar billiger und effizienter. Und der Gipsdünger ist aus der Mode gekommen.
Gehen wir mal noch weiter. Es geht jetzt also wirklich noch weiterhin. 180 Meter, haben sie gesagt, geht es hindern. So, jetzt kann man da sogar wieder aufrecht stehen.
Das ist genau so ein Ort, ja. Und da haben wir auch eine Szene, die wir darstellen mit zwei Schaufensterpuppen.
Puppen, die man hier jetzt sieht, unter welchen Bedingungen, dass die Leute arbeiten mussten. Also die Leute, die hier gearbeitet haben, was sind das für Leute gewesen?
Das waren vor allem Bauern, die Herbst und Winter auf dem Feld oder im Wald nicht gearbeitet haben. Die hatten hier einen Zwischenverdienst gehabt.
Also die sind quasi gezwungen gewesen im Winter, dass sie da innen dann halt gewesen sind und da noch irgendwie das Zubrot verdient haben?
Gezwungen hat man, glaube ich, niemand, aber scheinbar war das ein guter Verdienst gewesen.
Da innen arbeiten?
Da innen arbeiten, ja. Die Leute, die 1938 noch da geschafft haben, die haben 90 Grad Stunden Lohn gehabt. Für die damalige Zeit war das ein rechter Lohn gewesen.
Warum war denn oftmals fertig mit dem Gipsabbau hier innen?
Bergbau ist eine von der teuersten Methoden, um etwas zu gewinnen. Und die grossen Tagebaubrüche in der Schweiz, die arbeiten natürlich wesentlich billiger. Dort schafft man auch Maschinen mit grossen.
Aber es hätte ja dann, glaube ich, noch andere Ideen gegeben, wie man den Stollen könnte nutzen könnte. Also ich habe mal etwas gelesen von jemandem, der hat Obst lagern da innen.
Das war eigentlich vor der letzten Abbauperiode. Ein Gärtnerstamm, der Hofgärtner war in Kairo, beim Vizekönig von Ägypten, ist, als er zurückkam in die Schweiz wieder, in sein Heimatdorf, hat er hier in Schleitheim Oberwiesen 6'000 Obstbäume gepflanzt und hat dann einen Ort gesucht, um den Obst einlagern. Und er fand, der Gipsstollen sei der gute Platz dazu. Jetzt ist der Gipsstollen ein bisschen zu warm als Obstlager und auch ein bisschen zu feucht. Man hat da 85% relative Luftfeuchtigkeit. Der Obst hat gleich mal gefaulet. Er hat dann noch extra einen Lüftungsschacht anlegen lassen, um die Feuchtigkeit wegzubringen. Hat ihm aber auch nichts genützt und nach zwei Wintern hat er aufgehört mit dem Obstbau. Jetzt kommt man hier steigen ab. Ein paar Tritte. Da hinten ist noch weitergegangen. Ja, die sogenannte Tonhalle. Den Gips hat ja auch die Eigenschaft, dass er den Schall schlucken, regulieren. Und obwohl es eigentlich ein grosser Saal ist, kann man da innen kein Echo hören. Das ist also eine wunderbare Akustik. Wir haben da schon Alphornbläser gehabt da hinten.
La Lupe war mal da, hat einen Monolog gehalten, Orpheus in der Unterwelt. Der Tatort ist auch mal da gedrillt worden, oder mindestens ein Teil davon in diesem Gipsstollen?
Ein Teil davon ist da reingedreht worden, ja. Da ist um irgendeine CD gegangen, oder da waren es noch Diskette gewesen. Und die Diskette war da hinten versteckt gewesen. Und es heisst, eine Frau wird gejagt und die Frau hat die CD, die Diskette müssen da hinten holen. Und dann ist da noch geschossen worden und also die Frau ist dann davon hochgekommen und wieder Richtung Deutschland. In einem Lastwagen hat sie sich hinten einschleichen können.
Wir gehen jetzt auch wieder Richtung Deutschland, wir gehen jetzt wieder Richtung Ausgang zurück. Ja. Also verlässt hier den Gipsstollen. Herr Stierenberger, vielen Dank, dass Sie Danke uns das gezeigt haben. Es
hat Freude gemacht.
Ein Ausflug in die Vergangenheit. Der Roger Steinemann war unterwegs im Gipsstollen von Schleitheim. Am Sonntag ist er wieder offen für Besucherinnen und Besucher. Dazu zeigt das Ortsmuseum in einer Sonderausstellung, wie der Gipsabbau seinerzeit funktioniert hat. Mehr dazu auf unserer Internetseite srf.ch/news. Dort gibt es auch einen Haufen Bilder aus dem Stollen.
Regional Diagonal, morgen mit diesen Themen. Die Stadt Zürich kann man neu mit einer App flicken. Ein Schlagloch in der Strasse, eine defekte Lampe oder eine kaputte Gigampfi. Eine Meldung via Smartphone langt und die Stadt kümmert sich darum. Sie haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Die Rössler und Kulturfreunde St. Gallen. Zusammen teilen sie sich die städtische Reithalle. Jetzt wollen die einen die anderen loswerden. Sie ist die jüngste Präsidentin im Schweizer Alpenclub und eine der wenigen Frauen in diesem Amt. Sarah Galatiotto führt die Sektion Bern, die diese Woche das 150-Jahr-Jubiläum feiert. Immer noch hat der Club ein Altherren-Image. Die Jungpräsidentin will das ändern. Regionaldiagonal, Montag nach der 12. hier auf SRF 1.
Und jetzt noch etwas Unerfreuliches. Die Wetterprognose fürs Wochenende. Da ist Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht und morgen am Morgen regnet es kräftig weiter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 1300 Meter. Bei ganz kräftigem Regen kann es sogar noch weiter abschneien. Temperaturen liegen während der Nacht bei etwa 4 Grad. Morgen Morgen ist es also überall noch nass. Am Nachmittag lässt der Regen und Schnee dann aber in den meisten Regionen nach. Und es ist für längere Zeit mal trocken. Es kommt ziemlich etwas an Regen zusammen. Insgesamt rechnen wir verbreitet mit 30 bis 50 mm Regen. Zum Teil kann es sogar noch mehr geben. Und das heisst, besonders kleinere und mittlere Bäche können Probleme wegen Hochwasser machen. Die Pegel vom Rhein und vor Thur steigen zwar an, Überschwemmungen sollte es dort aber nicht geben. Mit Beisen steigen die Temperaturen am Morgen auf etwa 7 Grad. Am Sonntag ist es zwar noch bewölkt, es bleibt den Tag durch aber meistens trocken. Beisen stellt ab und die Temperaturen steigen wieder auf 12 Grad.
Regional Zürich Schaffhausen, das war heute wichtig. Zweimal Mord und darum lebenslänglich. Das ist das Urteil im Fall von dem Mann, der im Sommer 2011 zu Pfäffik im Zürich Oberland auf offener Straße seine Frau und dann auch noch die Chefin vom Sozialdienst verschossen hat. Der Täter habe alles genau geplant und dann kaltblütig durchgezogen, hat das Bezirksgericht Pfäffik seinen Entscheid begründet. Der Staatsanwalt ist zufrieden, der Verteidiger will das Urteil weiterziehen. Schon wieder ein Unfall mit der Glattalbahn. Bei der Tramhaltestelle Ringwiesen zu Dübendorf ist ein Tram in einen Fußgänger hineingefahren. Die Polizei und die Ambulanz haben aufgeboten, bestätigen die Leitstelle der Zürcher Verkehrsbetriebe. Wie schwer der Fußgänger verletzt ist, das ist noch nicht klar. Es ist schon der 5. Unfall mit der Glattalbahn seit dem März. Eine Frau ist ums Leben gekommen, 2 Personen sind schwer und eine leicht verletzt worden. Ein Alternativvorschlag für das geplante Asylzentrum in Zürich im Kreis 5. Statt einem Container-Provisorium soll man eine grosse Überbauung mit 300 Wohnungen erstellen. Die 500 Plätze für die Asylbewerber könnte man dann integrieren. Der Vorschlag macht ein privates Immobilienunternehmen. Der zuständige Stadtrat Martin Waser bevorzugt allerdings ein Provisorium. So hätte man dann in 15 Jahren die Möglichkeit, in Zürich-West das zu bauen, was dann eben nötig sei. So viel Regionalschall Zürcher Fuss am Freitagabend, Redaktion Barbara Seiler, am Mikrofon Hans-Peter Küenzi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.